Gefragt danach, wie oft sie 2015 ungefähr in der Kirche gewesen seien, sagten in einer Umfrage 62% gar nicht. Nur 2% antworteten mindestens einmal die Woche. Und der Rest verteilte sich auf Antworten wie einmal, einmal im Monat oder sogar weiß nicht. Was wäre bei der Umfrage wohl herausgekommen, wenn danach gefragt worden wäre, wie oft waren sie in der Gegenwart Gottes? Die Geschichte, das Gleichnis, das wir soeben gehört haben, ist den meisten von uns schon aus Zeiten, als wir selber noch zur Sonntagsschule oder in den Kindergottesdienst gingen, bekannt. Jesus hat oft zu seinen Zuhörern in Gleichnissen gesprochen. Egal, zu wem er sprach, ob zu einer großen Volksmenge, zu seinen Jüngern oder zu seinen Gegnern. Immer wieder erzählte er Geschichten, um Menschen etwas zu verdeutlichen. In einfachen Worten brachte Jesus durch diese Geschichten tiefe Wahrheiten zum Ausdruck. Und die Geschichte von den verlorenen Söhnen ist eins von drei Gleichnissen, die Jesus seinen Kritikern, den Pharisäern, erzählt. Die Pharisäer waren zur Zeit Jesu eine Truppe von ganz frommen Leuten. Sie waren so eine Art religiöse Partei, die penibel darauf achteten, dass die Gesetze Moses, aber auch andere mündlich überlieferte Vorschriften ganz genau eingehalten wurden. In den ersten beiden Versen des Kapitels des Lukas-Evangeliums, was Anna und Sarah gerade gelesen haben, wird dann beschrieben, dass den Pharisäern es überhaupt nicht gefiel, welchen Umgang Jesus pflegte. Jesus traf sich ja mit Zolleinnehmern und anderen verrufenen Leuten und die Pharisäer schimpften darüber und sagten, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Diese frommen Leute der Zeit Jesu, wie sie auf dieses Gleichnis reagiert haben, ist uns nicht überliefert. Und es ist für uns auch wohl nicht wichtig. Dieses Gleichnis erhält eine Fülle von Erkenntnissen und Hinweisen über Gott und über uns selber. Und wir sind eingeladen zu prüfen, wo wir in dieser Geschichte zu finden sind. Welche Beziehung zu Gott, dem Vater, haben wir? Wo sind wir wie der Jüngere und wo sind wir wie der ältere Bruder? Der jüngere Sohn fordert von seinem Vater seinen Anteil am Erbe. Das war nach dem damals geltenden jüdischen Recht durchaus möglich. Der Vater war zwar nicht verpflichtet dazu, dieser herzlosen Bitte seines Sohnes nachzukommen, aber wenn er diesem Wunsch nachkam, stand dem Sohn ein Drittel des Erbes zu. Und der Vater gibt seinem Sohn, offenbar widerstandslos, seinen Anteil. Es wird uns weder von Ärger oder von Drogen oder guten Ratschlägen seitens des Vaters berichtet. Der Vater überlässt seinem Sohn einfach so seinen Anteil am Erbe. Genauso geht Gott mit uns, seinen Geschöpfen, seinen geliebten Menschen um. Wenn wir uns von ihm abwenden, überlässt er uns einen Teil unseres Erbes. Dieses Erbe ist, dass Gott uns als sein Gegenüber, als sein Ebenbild erschaffen hat. Er hat uns Freiheit geschenkt, die Fähigkeit, selbstständig zu denken und Entscheidungen zu treffen. Zu unserem Erbe gehört, dass er uns ausgerüstet hat mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten. Dieses Erbe, seine Freiheit, seinen eigenen Willen, seine Gaben und Fähigkeiten, nimmt der jüngere Sohn mit und geht von zu Hause fort. Was er mitnehmen kann, ist ein Drittel des Vermögens. Die 100%, auf die er zu Hause zugreifen konnte, bleiben beim Vater. Die Liebe, die Weisheit, die Kraft und die Güte Gottes, die Barmherzigkeit, die Gnade, das Vertrauen und die Zuversicht, die Gott, der Vater, für seine Kinder bereithält und ihnen so gerne schenkt. All das erscheint dem Sohn nicht mehr wichtig, und er macht sich auf, verlässt den Vater und seine geistliche Heimat. Er geht ins Ausland und lebt auf großem Fuß, gibt sein Geld in vollen Zügen aus. Da steht was anderes. Um sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Er vergeudet alles, was er von seinem Vater erhalten hat. Und für eine kurze Zeit hat er vielleicht etwas von seinem Erbe gehabt. Aber schnell ist alles aufgebraucht und er steht mittellos und vor allem alleine da. Er muss betteln, seine Freiheit, sein Selbstbestimmungsrecht aufgeben und sich an den Bürger eines fremden Landes hängen. Und dann wird er zum Schweinehüten auf die Felder geschickt. Schweine gelten im Judentum als unreine Tiere. Sie wurden weder als Haustiere gehalten, noch gegessen oder berührt. Wer es mit Schweinen zu tun hatte, galt selbst als Unreiner, als Außenseiter. Im Ausland hatten die Menschen andere Regeln und hielten auch Schweine. Und hier landet der Sohn. Tiefer konnte er kaum fallen. Und er muss wirklich ganz unten gewesen sein. Denn der Bibeltext berichtet, dass er sogar bereit gewesen wäre, das Schweinefutter zu essen, wenn es ihm dann erlaubt gewesen wäre. Der Sohn, der sich fröhlich und hoffnungsvoll mit seinem Erbe aufgemacht hat, ist völlig gescheitert. Er ist mittellos, unfrei und kurz vorm Verhungern. Entschuldigung. In dieser Situation besinnt er sich auf sein Zuhause. Bei meinem Vater hat selbst der ungelernte Arbeiter genug, um zu leben. Er nimmt sich vor, sich bei seinem Vater zu entschuldigen und um einen Job als Hilfsarbeiter zu bitten. Mit diesem Plan im Kopf, sich bei seinem Vater als Arbeiter zu bewerben, macht er sich auf den Weg zurück nach Hause. Offensichtlich hat der Vater auf die Heimkehr des Sohnes gewartet. In dem Gleichnis heißt es, dass der Vater Ausschau gehalten hat nach seinem Sohn. Und er sieht ihn schon von Weitem kommen. Und als er seinen Sohn kommen sieht, da jammert es ihn sehr. Dem Vater schmerzt der Zustand seines Sohnes, obwohl der Sohn so viel missgebaut hat, ihn verlassen und verletzt hat, empfindet er für seinen Sohn unendliche Liebe. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Diese Art und Weise, wie Jesus hier das Verhalten des Vaters beschreibt, muss für seine Zuhörer damals ein Unding, eine echte Provokation gewesen sein. Nach damaliger jüdischer Sitte galt es als unwürdig, wenn ein älterer Mensch sich beeilte. Und jemand entgegenzulaufen, der sich ungebührlich verhalten hatte, würde auch heute als unangebracht oder unglaublich angesehen werden. Mit diesem Bild zeigt Jesus uns in einzigartiger Weise die Reaktion des allmächtigen, heiligen Gottes den Menschen gegenüber, der seinen Irrweg erkannt hat und der zu Gott, dem Vater, zurückkehrt. Erst als der Vater ihn bereits umarmt und geküsst hat, bekommt der Sohn Gelegenheit, sein Bekenntnis abzulegen. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Mehr erwartet Gott heute auch nicht von seinen verlorenen Kindern, von Menschen, die nach Irrwegen mit Schuld, Versagen und Nöte in seine Arme kommen. Gott hält schon Ausschau nach dir. Er nimmt dich in die Arme, bevor wir diesen Satz stammeln können. Vater, ich bin schuldig geworden an dir. Der jüngere Sohn in dem Gleichnis fügt noch hinzu: Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Auf diesen Satz geht der Vater zumindest mit Worten gar nicht ein. Und auch wir brauchen Gott keine Vorschläge zu machen, wie er mit uns weiterverfahren soll. Bevor der Sohn um eine Anstellung als Hilfsarbeiter bitten kann, versorgt der Vater ihn mit neuer Kleidung, mit Schuhen und steckt ihn einen kostbaren Ring an den Finger. Die Kleidung und der Ring symbolisieren, dass der Sohn jetzt wieder Erbe und ein Mitglied der Familie ist, dass er der Sohn und kein Arbeiter ist. Denn im Reich Gottes leben nur Söhne und Töchter, Kinder Gottes mit einem hundertprozentigen Anteil und an dem Wesen und an der Fülle Gottes. Tagelöhner und Hilfsarbeiter gibt's im Reich Gottes nicht. Dazu möchte ich uns 4 Verse aus dem Epheserbrief vorlesen. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Ja, und dann organisiert der Vater ein großes Freudenfest, weil der Sohn, der geistlich tot war, wieder lebendig geworden ist. Dann kommt der ältere Sohn nach Hause und stellt fest, dass dort eine Riesenparty gefeiert wird. Auf Nachfrage bei einem seiner Mitarbeiter erfährt er, dass sein verschwundener Bruder, der rein gar nichts geleistet hat, wieder da ist. Und er reagiert komplett anders als der Vater. Er stinksauer, wütend und verletzt. Er will nicht ins Haus gehen. Sollen die da feiern? Und sollen die ihn doch vermissen? Und hoffentlich merkt der Vater, dass hier was nicht in Ordnung ist. Dass er bei dieser Party nicht mitmachen wird. Dieser Sohn hat immer treu dem Vater gedient. Dieser Sohn hat die Herde gehütet, auf dem Feld gearbeitet, für Haus und Hof gesorgt, vielleicht die Finanzen im Auge behalten und die Mitarbeiter des Betriebes angeleitet, motiviert und entlohnt. Mit diesem Sohn kann ich mich ehrlich gesagt manchmal ganz gut identifizieren. Ihr vielleicht auch. Wir sind treu in der Gemeinde Jesu. Wir kümmern uns um die Menschen in der Gemeinde. Wir sorgen für das Haus und das Grundstück, organisieren jede Menge Aktivitäten und Veranstaltungen. Wir versuchen, Mitarbeiter zu gewinnen und wertzuschätzen. Wir haben uns an vielen Stellen gut in unserem Leben und in der Gemeinde eingerichtet. Wir pflegen unsere guten Traditionen, nehmen an Hauskreisen, Gemeindestunden und Gottesdiensten regelmäßig teil. Die Regeln, die Gott der Vater aufgestellt hat, sind uns wichtig und diese werden auch meistens von uns eingehalten. Der ältere Sohn bringt es so zum Ausdruck. Wie ein Arbeiter habe ich mich all die Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. So wie dieser Sohn leben wir unterm Dach des Vaters. Aber pflegen wir auch Gemeinschaft mit ihm? Wo hat Gott Zutritt zu meinem Alltag? Lasse ich ihn mitreden, wenn es um meine Zeit, insbesondere meine Freizeit geht, wenn es um meine Beziehungen und Freundschaften geht? Gewähre ich dem Vater gar Mitspracherecht, wenn es um meinen Beruf oder um meine Finanzen geht? Und genauso nehme ich die Fülle, die der Vater für mich bereit hat, in Anspruch, die Liebe, die Weisheit, die Kraft und die Güte Gottes, die Gnade, die Barmherzigkeit, das Vertrauen, die Zuversicht, die Gott, der Vater, für seine Kinder bereithält und ihnen so gerne schenkt? Nutze ich 100% des Erbes, was für mich zur Verfügung steht, oder befinde ich mich ständig oder häufig in einem geistlichen Energiesparmodus und nehme nur 50% des Erbes für mich in Anspruch? Der Vater bemerkt sein Fehlen, denn auch nach diesem Sohn hat er Ausschau gehalten. Er begibt sich auf die Suche und findet auch diesen Sohn. Und er hört sich die Klagen des Älteren an. Der ältere Sohn beschreibt sein Leben im Haus des Vaters so, als wäre er ein Arbeiter oder ein Knecht und der Vater lediglich sein Chef. Der Sohn reduziert sein Verhältnis zum Vater auf das Einhalten der Gesetze und Gebote. Das Gleiche taten zur Zeit zu Jesu die Pharisäer. Sie waren garantiert am Sabbat in der Synagoge, sicher auch bei Glatteis. Ihre Beziehung zu Gott reduzierte sich aber meistens auf das Einhalten von Richtlinien, Vorschriften und Traditionen. Leben wir unser Christsein manchmal auch so? Aber auch für die älteren Söhne und Töchter Gottes gilt: Gott hat keine Angestellten. Im Reich Gottes gibt es keine Arbeiter und keine Angestellten, sondern nur geliebte Kinder des Vaters. Gott möchte nicht, dass seine Kinder nur unter seinem Dach leben, sondern er möchte uns 100% des Erbes geben. Er sehnt sich nach seinen Kindern und möchte uns ganz nah bei sich in seiner Gegenwart wissen. Denn nur wenn wir bei ihm sind, kann er uns mit der ganzen Fülle seiner Liebe und Gnade reich beschenken. Gott möchte dabei sein, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Freizeit und im Alltag. Er möchte uns tragen, wenn wir steinige Wege gehen, und uns Freude, Kraft, Liebe und Weisheit geben in unserem alltäglichen Leben. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es: Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Und in Jeremia 31 wird ausführlich beschrieben, welche Fülle, welchen Reichtum, welch übergroße Liebe Gott seinen Kindern schenken möchte, wenn sie in seine Nähe, in seine Gegenwart zurückkommen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Der Vater macht dem älteren Sohn ebenfalls seine große Liebe deutlich. Du bist immer bei mir gewesen. Was mir gehört, gehört auch dir. Du bist Sohn, du bist kein Knecht. Und auch diesem Sohn gelten die Worte aus Epheser 2, die ich jetzt einfach nochmal vorlese. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neuer Welt. So will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer Werk. Jesus will uns mit diesem Gleichnis bildhaft vor Augen führen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der Ausschau nach uns hält und sich um jedes seiner Kinder liebevoll kümmert. Wir sind ihm alle gleich viel wert. Das dürfen wir annehmen und begreifen. Gott möchte jedem seiner Kinder das volle Erbe geben und sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen, seine Nähe suchen und wir dürfen ihn um alles bitten. In Markus 11, Vers 24 steht: Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt's nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Der Vater sagt zu diesem Sohn: Dein Bruder war für uns tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Die Reaktion des älteren Bruders lässt Jesus in der Geschichte offen. Aber die Botschaft an uns ältere Brüder ist deutlich. Da sind Schwestern und Brüder, die verloren sind. Freut euch, wenn sie nach Haus finden. Lernt vom Vater, dass ihr Ausschau halten sollt nach seinen verlorenen Kindern. Lauft ihnen entgegen, wenn sie nach Gott fragen. Ich denke, dieses Ausschau halten nach den verlorenen Kindern müssen vielleicht wir neu lernen und in die Tat umsetzen. Der ältere Sohn hatte viele Aufgaben und alle diese Aufgaben sind im Reich Gottes wichtig und haben ihren Stellenwert. Aber wir sollen nicht nur auf unsere Aufgaben sehen, sondern uns immer wieder zum Vater stellen und Ausschau halten nach den verlorenen Kindern. Das kann bei jedem sicher ganz unterschiedlich sich gestalten und hängt davon ab, welche Gaben wir von Gott erhalten haben. Aber eins können wir alle tun. Menschen, die verloren sind, die nie eine Beziehung zu Gott hatten oder sich von ihm und seiner Gemeinde abgewandt haben, im Gebet vor Gott zu bringen. Dazu ist mir gestern so ein Gedanke gekommen oder mir ist es so aufgefallen. Ich hatte unseren Gemeindebrief auf dem Tisch liegen und habe mir so die Geburtstagsliste angeguckt. Und da sind mir so 2, 3 Namen so ins Auge geschossen, wo ich gedacht habe, ja, ich weiß nicht, ob diese Menschen verloren sind, aber sie sind sie haben sich von der Gemeinde Gottes abgewandt. Und ich habe mir jetzt so vorgenommen, ich habe sowieso so ein Heft, wo ich meine Gebetsanliegen reinschreibe, dass ich jeweils in dem Monat, wo diese Leute Geburtstag haben, die wir hier einfach schon lange nicht mehr gesehen haben, die sich vielleicht wirklich von Gott und der Gemeinde abgewandt haben, dass ich für die beten möchte, für die, die im Januar Geburtstag haben, im Januar. Vielleicht kann ich einen oder den anderen von euch dazu anstiften, da mitzubeten. Wir dürfen und sollen die Sehnsucht des Vaters nach diesen Menschen teilen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Sucht nach den verlorenen Kindern und deiner Umgebung und helfe ihnen, nach Hause zum Vater zu kommen. Vielleicht hat Gott uns deshalb gezeigt, dass das Jahresmotto 2015 auch 2016 für uns als Gemeinde M noch einmal dran ist. Suchet der Stadt Bestes. Weil wir vielleicht neu die Sehnsucht Gottes nach seinen verlorenen Kindern begreifen sollen und uns neu von dieser Sehnsucht anzünden lassen sollen. Amen.